Hey, liebe Zuhörer, wie jeden Freitag ist es Zeit für eine neue Folge Dein Thema, mein Thema. Heute mit mir, Erik Lust, aus eurem Host. Uns gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Dann möchte ich mal kurz meinen Co-Gast introducen, besser meinen Co-Host. Das ist die wundervolle Iyana.
Hallo.
Genau, dann steigen wir doch mal direkt in unsere Themen ein. Mein Thema ist nämlich heute die der Entschluss von Sony, dass physische Spiele nämlich abgeschafft werden sollen, was ich persönlich nicht besonders gut finde. Stellt euch einfach vor, ihr kauft ein Spiel im Laden, ihr bekommt dann die Hülle und dann liegt ja aber keine Disc drin. Stattdessen findet ihr einfach nur einen Download-Code. Genau das soll nämlich bald Realität sein. Sony will nämlich ab Januar 2028 keine neuen PlayStation-Spiele mehr auf Disc veröffentlichen. Neue Spiele soll es also nur noch digital geben, also als Download im PlayStation Store oder halt als Code in einer Verpackung im Geschäft. Das wirft gleichzeitig natürlich auch wichtige Fragen auf. Gehört uns das Spiel dann eigentlich wirklich selbst oder dürfen wir es nur so lange nutzen, wie Sony es erlaubt?
Was genau plant denn Sony eigentlich?
Also die Änderung betrifft neue Spiele, die ab Januar 28 erscheinen. Sony begründet den Schritt mit dem veränderten Kaufverhalten der Spieler. Sony behauptet, immer mehr Menschen laden Spiele direkt auf ihre Konsole, physische Datenträger verlieren an Bedeutung. Die Umstellung folge also auf Kundenkaufverhalten und Wünschen der Spielenden. Das sollte man aber nicht so einfach glauben. Also sagen wir es so, wie es ist. Ich halte das für ein Gerücht.
Ja, also ich habe meine Spiele auch immer physisch gekauft und nicht digital. Kaufen wirklich fast alle nur noch digital?
Also eine Umfrage von Computer Base, das ist eine Webseite, die hauptsächlich mit Gamer News ihr Geld verdient, zeigt ein eher gemischteres Bild. Befragt wurden Menschen, die auf einer Spielkonsole spielen, besser gesagt auf einer PlayStation-Konsole spielen, also einer Konsole von Sony. Das Ergebnis davon waren halt 71,8% haben in den vergangenen 12 Monaten, also im vergangenen Jahr, mindestens ein Konsolenspiel digital gekauft. 51,4% haben mindestens ein neues Spiel als klassische Disc oder Gamecard gekauft. Der Unterschied liegt dabei bei roundabout 20 Prozentpunkten. Also klar liegen die digitalen Käufe auf jeden Fall vorne. Gleichzeitig hat aber mehr als die Hälfte der Befragten auch weiterhin die physischen Spiele gekauft. Also ist nicht so drastisch, wie man es jetzt ausdrückt. Man kann daraus auf jeden Fall nicht schließen, dass kaum noch jemand Discs haben möchte, so wie Sony es behauptet. Nur 6,4% haben eine Verpackung gekauft, in der statt einer Disc lediglich ein Download-Code lag. Also halt die neue Option. Die ist jetzt schon auf dem Markt, aber gerade noch eher quasi Option als Regel. Genau, viele Menschen nutzen also beide Möglichkeiten, wie man schon sehen kann. Ist ziemlich gleich auf. Sonys Entscheidung lässt sich daher nicht allein mit den Wünschen der Kunden und Kundinnen erklären. Sicher spielen aber auch natürlich wirtschaftliche Gründe für Sony eine Rolle.
Warum sind digitale Verkäufe für Sony so praktisch?
Also für Sony bietet ein rein digitaler Verkauf natürlich erstmal mehrere Vorteile. Das Unternehmen muss unter anderem keine Discs mehr herstellen. Auch Kosten für Verpackung und Transport fallen natürlich weg. Also die müssen natürlich jetzt nicht irgendwelche Transportunternehmen beauftragen oder extra nochmal Verpackungen herstellen. Außerdem verkauft Sony auch viele Spiele direkt über den eigenen PlayStation Store. Dadurch bekommt das Unternehmen mehr Kontrolle über den Verkauf, die Preise, die Verfügbarkeit der Spiele und spart sich möglicherweise auch die Händlergebühren. Also ein weiterer Punkt ist, dass wenn man eine gebrauchte Disc weiterverkauft, natürlich Sony kein Geld mehr bekommt, also von dem, was halt abseits am Anfang für den Erstkauf ausgegeben wurde.
Okay, was heißt digital kaufen denn eigentlich?
Na, also viele geben an, dass sie ein Spiel digital gekauft haben. Rechtlich kauft man dabei, das wissen tatsächlich viele Leute nicht, man kauft eigentlich nur die Nutzungslizenz. Also das Spiel gehört dir nicht mal selber. Diese Lizenz erlaubt es dir eigentlich einfach nur, das Spiel herunterzuladen, zu installieren und über einen einzigen Account oder Konsole zu spielen. Das kann zu Problemen werden, wenn der eigene Account gesperrt wird, ein Spiel aus dem Angebot verschwindet oder zum Beispiel auch irgendwann mal die Server abgeschaltet werden von dem Game oder von PlayStation, also insgesamt.
Und welche Folgen hat das für Gamer?
Das hat natürlich zum einen Folgen für Menschen, die wenig Geld für Spiele haben. Also das trifft eigentlich auf alle zu. Ich meine, wir alle wollen ja möglichst günstig kommen, wenn wir Spiele kaufen. Ich meine, wenn man sich da mal so umschaut, ein 80-Euro-Spiel, da kommt man deutlich günstiger, wenn man es gebraucht kauft.
Das kauft man nicht gerne.
Das auf jeden Fall nicht. Also wir Deutschen haben ja sowieso ein Talent dafür, möglichst wenig Geld für Sachen ausgeben zu wollen. Also das hat natürlich auf jeden Fall auch negative Folgen für Gebrauchtmärkte, weil Gebrauchtmärkte ja ihre Spiele nur physisch verkaufen können. Wie eben schon erwähnt, sind ja die ganzen digitalen Spiele auf dein Konto gekoppelt. Was heißt, du kannst das gar nicht irgendwie weiterverkaufen oder nur sehr umständlich. Ich kenne auf jeden Fall keinen Weg, wie man das so verkaufen könnte. Deswegen werden auch sehr, sehr viele Gebrauchtmärkte daran wahrscheinlich pleite gehen. Gamer können ein neues Spiel dann auch nicht mehr Monate später natürlich auch günstiger gebraucht kaufen. Auch das halt innerhalb einer Familie oder unter Freunden wird natürlich schwerer. Genau, die Computer-Based-Umfrage zeigt, dass viele Menschen diese Möglichkeit ja trotzdem weiterhin nutzen. Fast ein Drittel hat Spiele gebraucht gekauft oder geschenkt bekommen. Physische Spiele sind also nicht nur ein Gegenstand für das Regal, sie bieten Nutzern auch mehr Freiheit, als es zum Beispiel ein digitales Spiel tun würde.
Aber stirbt denn jetzt die Spieldisk jetzt komplett aus?
Also ich hoffe nicht, ne? Also wäre für viele auf jeden Fall ein kleiner Schreck. Die Antwort ist darauf, also erstmal noch nicht. Die Ankündigung betrifft zunächst neue Spiele, die um 2028 rum für PlayStation-Konsolen rauskommen. Ältere Discs wird es weiterhin geben. Auch andere Hersteller können weiter Spiele auf Datenträgern anbieten. Trotzdem könnte Sonys Entscheidung ein Signal für die ganze Branche sein. Wenn digitale Spiele für Unternehmen mehr Geld bringen, könnten weitere Hersteller nachziehen. Langfristig könnten physische Spiele dann nur noch erscheinen als Sammleredition, Sonderauflage oder teure Collectors Edition. Für Sammler und Gamer, die Spiele einfach kaufen, spielen und später weiterverkaufen möchten, wäre es keine gute Entwicklung. Na, also abschließend kann man dazu eigentlich einfach nur sagen, digitale Spiele sind praktisch, sie sind schnell verfügbar und auch günstig. Leider zeigen die Umfragedaten aber auch, dass physische Spiele weiterhin von vielen Menschen gekauft werden. Mehr als die Hälfte der Befragten hat im vergangenen Jahr neue Spiele auf Disc oder Gamecard gekauft. Rund ein Drittel hat den Gebrauchtmarkt genutzt. Deswegen, der Grund, warum ich gerade leider gesagt habe, ist halt, dass dadurch Sony sich halt auch bestätigt fühlt, weiterhin quasi eher auf digitale Produkte, besser auf digitale Spiele umzusteigen. Sonys Aussage, man passe sich nur den Vorlieben der Spielerinnen und Spieler an, ist trotzdem unzutreffend, da ja trotzdem über die Hälfte der Leute, die auf die Umfrage geantwortet haben, dennoch auch physische Spiele gekauft haben. Ohne das geben die Spieler halt leider auch einen Teil ihrer Kontrolle ab. Spiele können also nicht mehr einfach weiterverkauft, verliehen, verschenkt oder unabhängig auf einem eigenen Account genutzt werden. Also könnt ihr auch nicht mehr eure Disc einfach mit so einem Kumpel nehmen und da weiterzocken. Das geht leider nicht mehr. Sonys Entscheidung ist damit mehr als nur eine Änderung der Verpackung. Es geht um die Frage, wem ein Spiel am Ende wirklich gehört. Und genau darüber kann man diskutieren. Ist euch die Bequemlichkeit von digitalen Downloads wichtiger? Oder möchtet ihr selbst entscheiden können, ob ihr ein Spiel digital auf der Disc kauft oder verleiht? Das ist so meine Frage an euch. Könnt ihr gerne auch in den Kommentaren unter dem Podcast beantworten. Jetzt haben wir ja ein wenig über Computerspiele gesprochen. Also ich als Gamer komme ja eher selten raus, ne? Deswegen wollte ich dir einfach mal fragen, ob wir nicht einfach mal ein bisschen über die Außenwelt reden wollen. Ich habe gehört, du hast uns dazu ein schönes Thema mitgebracht.
Ja, das habe ich. Am 9. Juli spazierte nämlich ein Storch in eine Praxis vom Heilpraktiker Elmar Funkt. Mit so einem Patienten hat er sicher nicht gerechnet. Der Storch ist 10 Minuten lang im Wartezimmer gewesen und hat sich einfach umgesehen. Elmar meinte dann, er hätte nicht nach Globuli gefragt, aber 10 Minuten war er trotzdem im Wartezimmer.
Okay, und was genau ist jetzt ein Thema? Was hat es so damit zu tun?
Ja, also mein Thema geht um Störche, denn vor wenigen Jahrzehnten war der Weißstorch in Deutschland vielerorts verschwunden. Nun zählt der Naturschutzverband NABU mehr Exemplare als jemals zuvor. Bundesweit geht der NABU von 15.000 brütenden Störchenpaaren aus. Seit Beginn der Aufzeichnungen gab es noch nie so viele Brutpaare, sogar vor 100 Jahren nicht, wo der Klimawandel den Storch noch nicht so viel zu schaffen machte. In den 1980er Jahren war der Weißstorch in vielen Regionen Deutschlands komplett verschwunden gewesen. Damals war es in der DDR und BRD weniger als 3000.
Wieso sind es eigentlich so viele?
Moore wurden früher entwässert. Wegen der Erfindung der Eisenbahn wurden sie dann später sogar noch stärker entwässert. Moore sind aber wie ein Supermarkt für Störche. Sie jagen dort nämlich und einige Storcharten wie der Schwarzstorch leben dort. Ihre Jungtiere brauchen leicht verdauliche Nahrung, die in den Mooren leicht zu finden ist. Weil Menschen diese aber trockenlegen, sterben Regenwürmer und Amphibien, die die Sträuche fressen. Naturschutzmaßnahmen wie die Wiedervernässung haben dann geholfen.
Okay, aber was eigentlich heißt es mit der Wiedervernässung? Das habe ich gerade nicht so ganz gecheckt.
Wiedervernässung heißt, trockengelegte Wiesen, Moore oder Sümpfe bekommen wieder mehr Wasser. Dafür kann zum Beispiel alte Entwässerungsgräben geschlossen werden. So kann sich die Natur erholen und Tiere wie der Weißstorch finden wieder mehr Nahrung. Und auch die Grünlandbewirtschaftung, die extra auf den Weißstorch abgestimmt wurde, hat die Wende schlussendlich gebracht. Jetzt können Störche wieder in ihre alte Reviere zurückkehren.
Ey, voll gut, aber auch die Tiere haben dann ja was verändert, oder? Also das kann ja nicht nur an dem Umfeld liegen.
Ja klar, also nicht nur die Menschen, auch die Tiere haben was verändert. Die Tiere haben auch ihren Zug angepasst. Etwa 3/4 der deutschen Störche fliegen im Winter nicht mehr den gefährlichen Weg über den Balkan bis nach Afrika. Sie ziehen stattdessen nach Westen und bleiben in Spanien oder Portugal. Da sie die Sahara nicht mehr überqueren müssen, überleben deutlich mehr Vögel. Außerdem nutzen Störche in Spanien und Portugal offene Mülldeponien und künstlich bewässerte Reisfelder als gigantische Buffets. Dort finden sie das ganze Jahr über Krebse, Insekten und Speisereste. Sie kehren dadurch früher kräftiger und erfolgreicher zu ihren Brutplätzen nach Deutschland zurück. Viele bleiben aber auch einfach in Deutschland. Durch den Klimawandel werden die Winter in Mitteleuropa immer milder. Viele Störche sparen sich den Zug komplett und bleiben im Land. Sie finden auf ungefrorenen Wiesen genug Mäuse, Würmer und Schnecken. Wer hier bleibt, besetzt im Frühjahr einfach die besten Nester. Durch diese Effekte hat sich der Schwerpunkt der Störche in Deutschland von den östlichen Bundesländern an den Rhein nach Südwesten und Westdeutschland verlagert. Spitzenreiter bei der Gesamtzahl sind Niedersachsen und Baden-Württemberg, während Hessen die höchste Storchendichte aufweist.
Ey, ja, also wirklich, ich glaube, jetzt habe ich auch mal ein bisschen mehr von Storchen, also so ein bisschen eine bessere Ahnung davon auf jeden Fall.
Ja.
Ja, also mir ist eigentlich gar nicht aufgefallen, also bis jetzt, ich habe bisher gar nicht drauf geachtet, ob Störche irgendwie in den letzten Jahren so viel zu sehen waren, aber so zurückblickend, ich glaube, ich habe jetzt schon seit, ich glaube, 5, 6 Jahren gar keine Störche mehr gesehen. Also
ja, die sieht man auch irgendwie nur sehr selten und dann, wenn man den sieht, dann ist er so, oh, ein Storch und dann ist es voll überraschend, ja.
Oder auch ein bisschen nervig, wenn man nur einfach nur durch den Wald gehen möchte und auf einmal so, pach, 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 pach. Ja,
ja, das ist aber ein Specht, ne, kein Storch.
Okay, ja gut.
Ja, du bist ja der Gamer da.
Ja,
kann man das verzeihen?
Ich darf mir das mal erlauben. Ich kenne nicht viel von der Natur.
Ja, alles alright. Gut.
Dann, wie es immer üblich ist von unserem Podcast, kommen wir jetzt zu unseren Empfehlungen für euch. Ich bin einfach mal so frei anzufangen, ne?
Ja, klar.
Genau, und zwar, morgen ist nämlich das Open Beats Festival, also das geht dann halt bis Sonntag. Das ist einfach ein Fest, wo viele DJs auch voreinandertreffen und man einfach ein bisschen die Stimmung genießen kann. Ja, momentan sind laut der Webseite ungefähr 98% der Tickets ausverkauft. Das heißt, ihr habt noch ein paar Tickets übrig, falls ihr noch welche ergattern wollt. Ein Tagesticket kostet knapp über 100 Euro. Ein Zweitagesticket knapp über 200 und ein Weekend-Ticket kostet 230 Euro. Neben weiteren bekannten Namen kommen auch DJs wie Alle Farben, Zwei Engel und Charlie und auch ADHS. Schaut es euch mal an, soll ganz gut sein, habe ich so gehört, so
ja,
von ein paar Freunden und Kollegen.
Also auf Alle Farben, da würde ich mich auch freuen. Okay, dann kommen wir zu meiner Empfehlung, denn das Nürnberger Bahntreffen steht vor der Tür und mit ihm ein Jubiläum der besonderen Art.
Oho.
Ja, die Welt kommt zu Gast und feiert gemeinsam mit der Stadt Nürnberg das diesjährige Bahntreffen. Dabei hat das größte Umsonst- und Draußen-Musikfestival in Deutschland gleich doppelt Grund zum Feiern. Das Bahntreffen wird 50 Jahre alt und gedenkt zugleich dem 450. Todestag des Nürnberger Meistersingers Hans Sachs, zu dessen Ehren das Fest 1976 ins Leben gerufen wurde. Anlässlich dieses Doppeljubiläums beginnt das Festival bereits am Donnerstagabend mit einem Sonderprogramm, also einem Tag früher als gewohnt. Vom 30. Juli bis zum 2. August können die Zuschauer und Zuschauerinnen den unterschiedlichen Musikstilen von Liedmacher und Liedmacherinnen aus aller Welt zuhören. Das Programm reicht von Globalpop über Folk bis zum Musikkabarett. Insgesamt erstreckt sich das Hauptprogramm über 8 Bühnen, die quer durch die historische Innenstadt verteilt sind.
Wow, das ist ja crazy. Also 8 Bühnen, wo ich das, also wirklich, ich kann mich nicht entsinnen, das letzte Mal 8 Bühnen irgendwo gesehen zu haben. Also kann man sich auf jeden Fall, denke ich, mal anschauen. Ja, kann man sich auch gerne bestimmt auf der Webseite drüber informieren, ne? Genau, also dann erstmal vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und dass auch du mit dabei warst natürlich. Also,
ja, ich fühle mich geehrt.
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den Podcast mit dir zu machen.
Ja, mir auch.
Genau, und wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat, dann abonniert doch mal gerne den Podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Nächste Woche Freitag kommt eine neue Folge, Dein Thema, Mein Thema, aber dann auch wieder mit einem neuen Host. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und noch einen schönen Tag.
Bye, bye.